Ja, Lieben, ich bin immer wieder überrascht, wie gut die Lieder passen, obwohl ich manchmal dem Simon oder dem Musikteam gar nicht sage, was mein Predigtthema ist. Unfassbar, ihr werdet es gleich sehen. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt ein wenig über Erste-Hilfemaßnahmen nachgedacht, insbesondere Wiederbelebungsmaßnahmen. Und in dem Zusammenhang musste ich an die Kinderfreizeit denken, denn auf der Kinderfreizeit vor 2 oder 3 Jahren gab es einen Erste-Hilfe-Kurs. Und das Thema war genau das, dass jemand uns gezeigt hat, wie wir Erste-Hilfe durchführen können und Wiederbelebungsmaßnahmen. Und wir haben großes Glück, dass wir diesen Fachmann, diese Fachfrau, um genau zu sein, hier in der Gemeinde haben. Und ihr wisst das schon, ab und zu mal hole ich mir Helfer für die Einleitung und so einen Predigthelfer brauche ich heute, eine Predigthelferin, nämlich die Rebecca. Und ich habe die Rebecca gebeten, einfach nochmal kurz mit uns diese wichtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen kurz anzusprechen. Komm doch gerne hier nach vorne und sag uns einfach mal, was du uns da auf der Kinderfreizeit gezeigt hast.
Ja, also jeder, der einen Führerschein hat, weiß das. Für die Kinder war das neu tatsächlich, aber die haben das ganz toll gemacht. Also wenn wir eine Person auffinden, dann sprechen wir die zuerst an und dann fassen wir die an und dann gucken wir, ob die noch schnauft. Also das waren die 3 A's, Atmung, also ansprechen, anfassen, Atmung überprüfen. Und dann haben wir tatsächlich richtig Wiederbelebungsmaßnahmen mit den Kindern geübt.
Genau.
Und den Olli in die stabile Seitenlage gelegt.
Ja, das stimmt. Also ich war da immer das Opfer. Und dann hattest du noch so ein Gerät dabei, ja, damit die Kinder...
Genau, das haben wir haben erst, also wiederbelebt haben wir den Olli nicht, sondern den Teddy, den ich dabei hatte von meinen Kindern. Und da hatte ich ein kleines Gerät dabei und es hat gepiepst, wenn man tief genug reingedrückt hat. Und die Kinder haben das toll gemacht. Unter anderem übrigens, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die Lucy war mit dabei.
Ja, ja, genau, mit dem...
Die war damals 8, also viele von euch werden die nicht kennen, aber die hat nur einen Arm. Mhm. Und die hat es echt vorbildlich gemacht, super gut. Und auch den Olli allein in die stabile Seitenlage gegeben.
Ja, genau, ganz herzlichen Dank. Ich hätte euch auch Folien mitgebracht, aber so gut wie Rebecca das erklärt hat, ist das gar nicht so sehr erforderlich. Also das sind hier vom Roten Kreuz ein paar Folien, die ich mitgebracht habe, dass man also prüfen, rufen und drücken soll. Ja, hier so ein paar weitere Folien, aber tatsächlich ist das, was Rebecca uns gerade gesagt hat, genau das, was wir tun sollen. Und genau über diese Dinge habe ich nachgedacht, weil es eben ganz wichtige Wiederbelebungsmaßnahmen sind, wenn jemand in dieser Notsituation ist. Und das wiederum, da wiederum sehe ich die Verbindung zu meinem heutigen Text. Da geht es nämlich um geistliche Wiederbelebungsmaßnahmen. Und die Frage, was tun wir eigentlich, wenn geistliche Wiederbelebung erforderlich ist. Und damit komme ich zu meinem heutigen Text. Wir sind im Psalm 119, den längsten Psalm im gesamten Buch der Psalme. Und den werden wir einfach komplett lesen und dann bin ich fertig mit meiner Predigt. Nein, ich habe mir nur einen Abschnitt ausgesucht aus dem Psalter, aus diesem Psalm im Buch der Psalme. Von Psalm 119 und zwar die Verse 25 bis 32. Und da werden wir genau solche Wiederbelebungsmaßnahmen wiedererkennen und sehen. Der Autor dieses Psalms wird nicht ausdrücklich genannt. Er ist auch nicht bekannt, aber Theologen und Kommentatoren haben David vorgeschlagen oder Daniel, auch Ezra, also all das Männer. Also wenn die das geschrieben haben, dann ermutigt mich das sehr. Denn die wussten, was erforderlich ist, wenn jemand oder vielleicht sogar ein ganzes Volk eine Wiederbelebungsmaßnahme nötig hat. Und diese Verse sind auch eine echte Ermutigung für mich. Denn sie sind sehr transparent und sie sprechen einfach von dieser Situation, dass man vielleicht eine gewisse Wiederbelebung, auf Englisch sagt man Revival, notwendig hat in seinem geistlichen Leben. Ich fand die sehr ermutigend, ich hoffe, das ist es auch für euch. denn sie sprechen zu jedem Nachfolger unseres Herrn Jesus Christus, dessen Beziehung zum Herrn gerade nicht so ist, wie sie sein sollte, oder der sich entfernt hat von Gott. Also ich werde jetzt nicht um Handzeichen fragen, wen das besonders betrifft, aber lassen wir uns einfach sagen, wir alle stehen in der Gefahr und wir alle befinden uns irgendwo auf diesem Spektrum, wo wir eine gewisse Wiederbelebung gebrauchen, nötig haben. Oder zumindest eine Verbesserung unseres geistlichen Lebens, denn wir können immer mehr und mehr wachsen in der Christusähnlichkeit. Und die Gefahren, die wir hier sehen, die sprechen auch uns alle an. Im Großen und Ganzen kann man den heutigen Text in zwei Abschnitte einteilen. Und zwar unsere Wege und Gottes Wege. Und das ist auch im Großen und Ganzen meine Predigteinteilung, meine Gliederung. Unsere Wege und dann Gottes Wege. In dem Zusammenhang musste ich an den bekannten Vers beim Propheten Jesaja denken, bei dem es heißt, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Doch der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Das ist der ursprüngliche Zustand eines Nicht-Erretteten, einer Person, die Jesus Christus noch nicht in sein Leben eingeladen hat. Und an dieser Stelle auch gleich die Aufforderung, ganz wichtig, wenn du einer dieser Personen bist, wenn du jemand bist, der Jesus Christus noch nicht bewusst in sein Leben eingeladen hat, dann tu das, sobald du kannst, am besten noch heute. Denn nur dann, denn mit einem Leben mit Jesus Christus und Jesus Christus in deinem Leben und der Vergebung deiner Sünden, kannst du ewiges Leben haben. Aber ich denke, dieses Umherirren und auf den eigenen Wegen gehen, das ist auch etwas, das uns betrifft. Und da stehen auch wir als Nachfolger unseres Herrn Jesus Christus in der Gefahr. In der Gefahr, auf unsere eigenen Wege zu gehen. Und hier möchte ich jetzt die Verse vorlesen, Psalm 119, die Verse 25 bis 32. Und achtet mal darauf, wie oft der Psalmist, ich wünschte, ich könnte David sagen oder irgendeinen Namen nennen, aber wir wissen es nicht, deswegen werde ich immer Psalmist oder Autor sagen. Wir wissen, wie gesagt, wir wissen nicht, wer das ist, aber wir sehen, dass er sich in einer bestimmten Situation befand und dass er über diese Wege nachdachte. Nämlich die eigenen Wege und Gottes Wege. Er sagt hier, am Staub klebt meine Seele. Belebe mich nach deinem Wort. Meine Wege habe ich erzählt und du hast mich erhört. Lehre mich deine Ordnungen. Lasse mich verstehen den Weg der Vorschriften. Sinnen will ich über deine Wunder. Keinen Schlaf findet meine Seele vor Kummer. Richte mich auf nach deinem Wort. Halte fern von mir den Weg der Lüge und gewähre mir dein Gesetz. Den Weg der Treue habe ich erwählt. Ich habe vor mich gestellt deine Bestimmungen. Ich halte an deinen Zeugnissen fest. Herr, lasse mich nicht beschämt werden. Den Weg deiner Gebote werde ich laufen. Denn du machst mir das Herz weit. Wunderbare Worte dieses Psalmisten und so eine transparente Aufforderung, das zu tun, was er verstanden hat, was ihm geholfen hat und was auch uns helfen wird, wenn wir uns in irgendeiner ähnlichen Situation wie er befinden. Wie gesagt, mein erster Punkt ist unsere Wege. Das sind die Verse 25 bis 29. Und wir beginnen auch gleich mit der ersten Aussage, nämlich meine Wege entfernen mich von Gott. Der Psalmist beginnt hier in Vers 25, indem er Gott seine Verzweiflung hinlegt, bekennt. Er sagt, am Staub klebt meine Seele. Wie muss sich jemand fühlen, der so eine Aussage macht? Am Staub klebt meine Seele. Es ist so ein ausdrucksstarkes Bild. Jeder von uns, der das schon mal erlebt hat oder etwas Ähnliches, kann genau verstehen, wovon der Psalmist hier spricht und wie er sich fühlt. Seine Seele ist sozusagen so tief gesunken, dass es ihm so vorkommt, als würde sie im Staub liegen, am Boden, im Dreck. Dass sie eins mit dem Staub geworden ist, dieser Zustand. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass er sich so sieht und sich so fühlt? Ich denke, hier ist es auch hilfreich, den Zusammenhang zu sehen. Tatsächlich kann man Zusammenhänge auch in den Psalmen erkennen. Und genau das wollen wir uns hier anschauen, ganz kurz nur, mit ein paar Versen. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, also wir kennen den Psalm 119 als den Psalm, der über Gottes Wort spricht und die Herrlichkeit von Gottes Wort. Ihr seht auch hier die, das, was ich gerade eben gesagt habe, dass dieses Lied, das wir gerade eben gesungen haben, dass das so gut dazu passt. Also wie wunderbar Gottes Wort ist und wie hilfreich für uns. Aber tatsächlich können wir hier im Psalm 119 am Zusammenhang sehen, dass der Psalmist aus einer Notlage herausschreibt, aus einer Bedrängnis heraus. Ich möchte euch das zeigen anhand von ein paar Versen. Vers 51, hier sagt er, die Übermütigen haben mich über die Maßen verspottet. Also er wurde verspottet. Dann 61, Stricke der Gottlosen haben mich umgeben. Oder 86, ein Teil davon, wo es heißt, sie haben mich verfolgt ohne Grund, hilf mir. Und dann Vers 87, wenig fehlte, so hätten sie mich vernichtet im Land. Also ihr seht, es ist eine Notlage, eine Situation der Bedrängnis, in der sich der Psalmist hier befindet. Und immer wieder findet er Trost und Ermutigung und Hoffnung und Hilfe in Gottes Wort, in seiner Notlage, in seiner Bedrängnis. Und genau das ist die Ausgangslage für sein Gebet, das ab Vers 25 folgt. Anstatt völlig zu verzweifeln oder aufzugeben, ruft er zu Gott, wendet sich an Gott, ruft zu ihm um Hilfe. Und er sagt, am Staub klebt meine Seele, belebe, das heißt, lass sie wieder aufleben, wiederbelebe mich nach deinem Wort. Belebe mich nach deinem Wort. Belebe meine Seele nach deinem Wort. Ich habe ja an das Bild eines Mannes gedacht, der tagelang oder zumindest einen langen Tag und eine Nacht vielleicht durch die Wüste geirrt ist, ohne was zu trinken. Und dann plötzlich kam er an eine Oase und hat Wasser gefunden. Und er trinkt. Und dieses Wasser erfrischt ihn und wiederbelebt ihn. So ist es, wie Gottes Wort den verzweifelten Psalmisten hier wiederbelebt und erfrischt. Das ist es, was er auch von Gottes Wort erwartet, dass Gott tut, durch sein Wort und durch den Heiligen Geist. Aber wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass er ja, diese Empfindungen hatte und hier so wie ausgedörrt war und seine Seele lag im Staub? Also wir hatten es eben gesehen, es war eine Situation, eine Notsituation, eine Situation der Bedrängnis. Aber dann hat er etwas gemacht, nämlich er ist eine Zeit lang auf seinen eigenen Wegen gegangen. Das heißt, er hat eigene Wege versucht, ausprobiert, die ihm helfen sollten. Und vielleicht hat er grundsätzlich sich bemüht, dem Herrn zu folgen und ist dann doch irgendwie vom Weg abgekommen. Also wir lesen ja hier ganz häufig vom Weg, von dem Weg, von dem er sich entfernt hat. Und da ist die Frage, wie ist das bei uns? Wie ist das in unserem Leben? Wie kommen wir vom Leben, wie kommen wir vom Weg ab? Wie entfernen wir uns von Gott? Vielleicht durch solche Notsituationen, durch Bedrängnis, vor dem Hintergrund realer, schwieriger Situationen in unserem Leben. In unserer Beziehung mit Gott ist es genauso wie mit Beziehungen zu anderen Personen, zu einem anderen Menschen. Wie bei anderen Menschen entfernen wir uns voneinander, wenn wir unsere Beziehung vernachlässigen. Wenn wir nicht mehr so häufig mit dem anderen sprechen, wenn wir uns nicht mehr so häufig mit ihm treffen, wenn wir dann notgedrungen dadurch nicht mehr so häufig von ihm hören. Wir kennen die Situation und wir verstehen das, was es heißt, uns von einer anderen Person, mit der wir vorher eine enge Beziehung hatten, zu trennen oder diese enge Beziehung, ja, einfach eine Distanz dazwischen kommen zu lassen. Und genau dasselbe, genau so ist es auch mit Gott, mit uns und Gott, denn Gott ist eine Person. Und diese Beziehung mit dieser Person, mit der Person Gott, die müssen wir pflegen durch Jesus Christus und dadurch, dass wir sein Wort aufnehmen, immer wieder die Gemeinschaft untereinander pflegen und beten. Also es ist genauso wie mit einer Beziehung zu einer anderen Person, unsere Beziehung zu Gott. In vielen Fällen hat es auch mit Sünde in unserem Leben zu tun, dass wir falsche Wege einschlagen, so wie der Psalmist hier. Er hat es getan aufgrund seiner Notsituation, aufgrund seiner Bedrängnis. Der Psalmist beschreibt seine geistliche Situation mit diesen drastischen Worten: Meine Seele klebt im Staub. Und jetzt wünscht er sich nichts mehr, als dass Gott durch sein Wort und durch den Heiligen Geist ihn wiederbelebt. Belebe mich nach deinem Wort. Er hat verstanden, dass es nur eine Art und Weise gibt, wie er wiederbelebt werden kann. Er hatte seine Wege ausprobiert. Aber es ist nur ein Weg, der wirklich funktioniert. Es ist auf Gottes Weise, dass er wiederbelebt wird, durch sein Wort. Und genau das können wir eins zu eins auch auf uns anwenden. Das ist der Grund, warum wir mit Gottes Wort Rat geben. Das ist auch der Grund, warum wir uns gegenseitig immer wieder ermutigen, in Gottes Wort zu lesen. Und jetzt denkst du vielleicht, ich werde dir gleich sagen, dass ihr jeden Tag 10 Kapitel in Gottes Wort lesen müsst oder sollt. Es spricht nichts dagegen, das zu tun. Es ist sicherlich gut, das zu tun. Aber es ist mir wichtiger, euch etwas anderes zu sagen. Nämlich, dass es wichtig ist, dass es notwendig ist, dass es hilfreich ist für euch, Zeit in Gottes Wort zu verbringen, und zwar regelmäßig. Es geht mir mehr um die Regelmäßigkeit als um die Menge und auch mehr um die Qualität dieser Zeit in Gottes Wort. Wenn ihr jetzt mal auf die Worte des Psalmisten schaut, der dürstet geradezu nach Gottes Wort und nach Erfrischung und nach Wiederbelebung, die er sich von Gottes Wort verspricht. Und da denke ich mir, wenn wir verzweifelt sind oder ausgelaugt oder niedergeschlagen und verstehen, dass nur Gottes Wort diesen Durst stillt, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dann werden wir Gottes Wort in unseren Alltag einbauen. Wenn wir verstehen, wie sehr wir es benötigen und wie hilfreich es für uns ist, und was es mit uns tut, wie es uns wiederbelebt, dann ist es nicht so sehr eine Pflicht, Gottes Wort zu lesen, sondern vielmehr ein Bedürfnis, das wir haben, eine Notwendigkeit. Es ist doch Gottes Wort, das uns wiederbelebt, durch seinen Geist, der in uns wirkt. Wie entfernen wir uns eigentlich von Gott? Ist das eine Sache, die von heute auf morgen passiert? Ich denke, in den allermeisten Fällen nicht. Typischerweise ist das Ganze ein Prozess. Vielleicht ein Prozess, der uns gar nicht so bewusst ist. Gut, dass wir Geschwister haben, die uns vielleicht darauf hinweisen. Aber es kann durchaus sein, dass es uns selbst gar nicht so bewusst ist. Deswegen möchte ich euch einfach ein paar Hinweise geben. Es gibt sicherlich noch mehr, die uns einfach zeigen, woran wir erkennen können, woran wir prüfen können, ob wir uns selbst von Gott entfernt haben. Die habe ich euch mitgebracht, damit ihr wenn ihr wollt, euch die notieren könnt. Ich schaue jetzt gerade mal, ob man das so gut sieht. Vielleicht hätte ich hier doch eine andere Farbe wählen sollen. Ich lese es euch auf alle Fälle vor. Der erste Hinweis ist, Gottes Wort, auch das gepredigte Wort, spricht mich nicht mehr an. Oder nicht mehr so sehr wie früher. Und die Bibelverse, die ich euch dazu mitgebracht habe, die haben immer damit zu tun, was ist sozusagen das Gegenmittel dazu. Ich lese euch mal Amos vor, Amos 8, die Verse 11 bis 12. Hier heißt es, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, Herr, da sende ich Hunger ins Land. Hunger? Es geht um einen Hunger, Hungersnot? Ja, es geht um eine andere Art von Hunger. Nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Auch Amos kennt diesen Hunger und diesen Durst nach Gottes Wort. Und sie werden wanken von Meer zu Meer und vom Norden bis zum Osten. Sie werden umherschweifen, um das Wort des Herrn zu suchen. Aber sie werden es nicht finden. Das war die Situation von Israel in dieser Situation. Das nächste ist, der nächste Hinweis, mir fehlt die Freude am Herrn. Hier habe ich euch, Johannes 15, 10 bis 11 mitgebracht. Johannes 15 muss es heißen. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Über diesen Text, einen größeren Teil dieses Textes, habe ich mal gepredigt und habe gesagt, hier sehen wir völlige Freude. Und wie wir da hinkommen, ist, indem wir eine engere Beziehung zu unserem Herrn, eine möglichst enge Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus pflegen, indem wir in ihm bleiben. Und dadurch, dass wir in ihm bleiben, produziert er mehr Frucht in unserem Leben. Und eine Frucht ist völlige Freude, wunderbare Freude, damit eure Freude völlig werde. Aber wenn wir uns von Gott entfernt haben, fehlt uns die Freude am Herrn. Und das Nächste, ich sehe nur wenig geistliche Frucht in meinem Leben. Zuerst zur Frucht, wir wissen, was mit der Frucht des Geistes gemeint ist, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Typischerweise mehr und mehr davon. Aber vielleicht sehe ich nur wenig geistliche Frucht in meinem Leben. Und dann nochmal Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also ganz klar, die Beziehung zu Jesus Christus durch Gottes Wort. Und dann der letzte Punkt. Bei Versuchungen erfahre ich nur noch selten geistliche Siege. Und nochmal wieder Galater 5. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist. Wir haben den Geist in uns, aber wir brauchen Gottes Wort, das uns immer wieder, wir haben es heute mehrfach gehört in der Einleitung, das uns immer wieder einordnet. Wir brauchen Gottes Wort, damit es uns einordnet, nicht damit wir ein Häkchen in unserem Bibelleseplan machen. Es soll uns einordnen und es wird uns wiederbeleben. Das ist die Verheißung dieses Textes hier. Wenn wir also diese Tendenzen in unserem Leben entdecken, dann wird es allerhöchste Zeit, zu Gott zu rufen und zu unserem Herrn Jesus Christus. Belebe mich nach deinem Wort. Und dann mein nächster Punkt. Niki, könntest du mir mal ein Wasser bringen, bitte? Ich will meine Wege bekennen. Vers 26. Meine Wege habe ich erzählt und du hast mich erhört. Lehre mich deine Ordnungen. Lasse mich verstehen den Weg deiner Vorschriften. Sinnen will ich über deine Wunder. Sein verzweifelter, innerer Zustand brachte dem Psalmisten dazu, Gott seine Situation zu bekennen. Und das positive Ergebnis davon war, dass er offen wurde. Er hat sein Leben für Gott geöffnet und wurde belehrbar. Ist es nicht eine wunderbare Dynamik, dass wir, wenn wir in so einer Situation sind, dann belehrbar werden, also das ist sozusagen der richtige Weg, dass wir belehrbar werden, um Gottes Wort und seinen Rat aufzunehmen und ihm zu folgen. Vers 26, meine Wege habe ich, gemeint ist dir, meine Wege habe ich dir erzählt und du hast mich erhört. Und das ist auch die wunderbare Gewissheit für uns. Wenn wir Gott bekennen, dass wir auf unseren eigenen Wegen gegangen sind, dann wird er uns auch erhören. Und dann werden wir auch belehrbar sein, bereit, Gottes Wort anzunehmen, auf ihn zu hören und zu sagen, lehre mich deine Ordnung, also zeig mir den richtigen Weg, zeig mir, wie es wirklich funktioniert. Aber das Gebet des Psalmisten geht noch weiter, Vers 27. Hier heißt es, lasse mich verstehen den Weg deiner Vorschriften. Sinnen will ich über deine Wunder. Wenn wir Gottes Wege besser verstehen und über seine großen Taten oder Wundertaten nachdenken, dann wird auch das uns helfen, ihm mehr zu vertrauen. Gerade in schwierigen Zeiten in unserem Leben, wenn unsere Seele sich so anfühlt, als würde sie am Staub kleben. Der nächste Punkt ist, ich will Gott aufrichtig folgen. Nachdem ich ihm meine Wege bekannt habe und verstanden habe, das sind nicht die richtigen Wege, es gibt einen besseren Weg, werde ich mich entscheiden, ihm zu folgen. Es beginnt nochmal sehr drastisch, hier sagt er, Vers 28, keinen Schlaf findet meine Seele vor Kummer. Kennst du das auch? Keinen Schlaf zu finden vor Kummer? Ich weiß, dass einige das kennen, einige von uns. Schlaflose Nächte aufgrund von Kummer und Sorgen. Tatsächlich ist das Teil eines Lebens, in einer gefallenen Welt, aber wir haben hier eine Hilfe, nämlich Gottes Wort. Problematisch wird es, wenn wir uns in solchen Situationen nur noch um unsere Gefühle drehen und nur noch auf unsere Gefühle konzentrieren und zulassen, dass sie unsere Gedanken beherrschen und uns dann von Gott entfernen. Vielmehr sollen wir auf Gott schauen, auf sein Wort, so wie der Psalmist hier. Er entscheidet sich, an Gottes Verheißungen festzuhalten. Er klammert sich geradezu fest an ihnen. Er sagt in Vers 28, richte mich auf nach deinem Wort. Das ist ein Gebet, aber er versteht auch, dass da eine Verheißung dahinter liegt, dass Gott das tun wird. Er weiß, dass Gottes Wort ihn wieder aufrichten kann und deswegen begehrt er so sehr nach Gottes Wort. Und daran klammert er sich fest. Vers 29, halte fern von mir den Weg der Lüge und gewähre mir dein Gesetz. Die zentrale Bitte hier steht am Anfang von Vers 29, halte fern von mir den Weg der Lüge. Der Psalmist möchte nichts mehr zu tun haben mit den falschen Wegen. Und er sieht auch ganz klar, dass die Hilfe nur durch Gottes Wort und durch seine Gebote kommen kann. Nicht durch irgendwelche weltlichen Methoden und Maßnahmen. Das wären ja, sozusagen falsche Erste-Hilfe-Maßnahmen. Rebecca, noch mal ganz kurz. Gäbe es auch Dinge, die man falsch machen kann? Ganz klar, ne? Ganz klar, bei der Erste Hilfe, bei der Wiederbelebung könnte man Fehler machen, wenn man nicht genau weiß, was die richtigen Mittel sind. Oder wenn man die richtigen Mittel kennt und sagt, es gibt andere, die besser sind. Aber werden die zum Erfolg führen? Ja, und die Gefahr ist groß. Hier geht es um geistliche Wiederbelebungsmaßnahmen. Und es ist ganz wichtig, dass wir Gottes Wege befolgen und nicht unsere eigenen Wege. Und das ist genau der zweite Teil. Nicht von der Länge her, keine Angst. Aber einfach von der Gliederung her. Es geht um Gottes Wege. In den Versen 30 bis 32. Der Psalmist hatte ganz deutlich erkannt, wohin es führt, wenn er seinen eigenen Wegen folgt. So hatte er das einzig Richtige getan, was wir auch sehen. Und hat eine bewusste Entscheidung getroffen, nicht mehr seinen Wegen zu folgen, sondern Gottes Wegen. Und sich auf die zu konzentrieren, umzukehren, auf Gottes Weg. Vers 30, den Weg der Treue habe ich erwählt. Ich habe vor mich gestellt deine Bestimmungen. Ich halte an deinen Zeugnissen fest. Herr, lasse mich nicht beschämt werden. Den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Der Psalmist unterstreicht noch die Ernsthaftigkeit seiner Entscheidung durch ganz konkrete Handlungen, die wir hier sehen. Er sagt, den Weg der Treue habe ich erwählt. Ich habe vor mich gestellt deine Bestimmungen, Vers 30. Dann Vers 31, ich halte fest an deinen Zeugnissen. Und Vers 32, den Weg deiner Gebote werde ich laufen. Ich werde auf diesem Weg gehen, dem Weg deiner Gebote. Auf der einen Seite erkennt der Psalmist, dass nur Gott ihn wiederbeleben und aufrichten kann. Und auf der anderen Seite sehen wir hier auch in den Versen 30 bis 32, dass er selbst Verantwortung übernimmt. Dass er sagt, ich werde eine Entscheidung treffen, das und das zu tun. Er hat Verantwortung übernommen, Gott aktiv zu suchen, indem er den Weg der Treue gegangen ist und den Weg von Gottes Wort eingeschlagen hat. Und an dem Punkt wird es auch ganz praktisch und relevant für uns. Stell dir einfach mal vor, dass du bemerkt hast, dass du Gott nicht mehr so nah bist, wie du es einmal warst. Und das ist dir auch bewusst, dass es eigentlich nicht Gott ist, der sich entfernt hat. Also manchmal sagen wir, ich fühle mich so, als hätte Gott sich von mir entfernt. Aber du hast verstanden, es ist nicht Gott, der sich entfernt hat. Du bist es. Ich bin es. Was machen wir jetzt? Was machen wir in so einer Situation? Ich glaube, dass manche Christen in so einer Situation eine besondere Eingabe oder Aufforderung von Gott erwarten. Oder sie erwarten vielleicht, dass sich ihre Gefühle ändern. Und dann werde ich auf seinem Weg gehen. Also, dass Gott zuerst aktiv wird und sie verändert. Aber ihr Lieben, diese Vorgehensweise wird in den allermeisten Fällen eher zu mehr Frustration führen. Denn in Gottes Wort sehen wir eine andere Vorgehensweise, genau auch hier in diesem Psalm. Anstatt einfach zu warten, bis Gott seine Situation ändert oder er sich besser fühlt, ruft, schreit der Psalmist zu Gott und trifft ein paar ganz grundlegende Willensentscheidungen. Das erste ist, er sagt, sinnen will ich über deine Wunderwerke. Also er sinnt nach über Gottes Größe und seine Wundertaten, sein Wirken. Und dann eben auch die Verse 30 bis 32, die wir gerade eben schon gesehen haben. Den Weg der Treue habe ich erwählt, das tut er. Ich habe vor mich gestellt deine Bestimmung, auch das hat er getan. Ich halte fest an deinen Zeugnissen, an Gottes Wort. An den Dingen, die wir darin lesen. Den Weg deiner Gebote werde ich laufen. Er hat sich entschieden, Gottes Weg zu gehen. Den Weg, den Gott aufzeigt in seinem Wort. Ganz wichtige Entscheidungen, dem Herrn zu folgen, selber aktiv zu werden, noch bevor ich mich danach fühle. Und selbstverständlich, gerade wenn ich mich nicht danach fühle, ist es natürlich umso hilfreicher, wenn ich Geschwister um mich herum habe in einer Gemeinde, die mir helfen, die mich ermutigen, die mir zur Seite kommen, mich ermutigen, auf Gott zu schauen, mit Gottes Wort ermutigen oder einfach hören, wie es mir geht und für mich beten. Das ist interessant, in jedem einzelnen Vers, und es sind nur ein paar Verse hier in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, in jedem einzelnen Vers spricht und erwähnt der Psalmist Gottes Wort. Er sagt seine Ordnung, seine Vorschriften, sein Gesetz und so weiter. Es ist Gottes Wort, was uns hilft, durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Ich möchte euch das gerne nochmal anhand eines Bildes zeigen, das die allermeisten von euch kennen, aber ich möchte es uns einfach nochmal in Erinnerung rufen. Im Zusammenhang mit diesem sehr bekannten Bild stehen die folgenden Notizen. Da heißt es, entscheidend sind die Verheißungen Gottes in seinem Wort und nicht unsere Gefühle. Christen, wir leben im Glauben, das heißt im Vertrauen auf die Glaubwürdigkeit Gottes und seines Wortes. Der Zug fährt mit und ohne Anhänger. Aber den Zug vom Anhänger her ziehen zu lassen, wäre zwecklos von den Gefühlen. In gleicher Weise sind wir Christen nicht von Stimmungen und Gefühlen abhängig, sondern wir setzen unser Vertrauen auf die Glaubwürdigkeit Gottes und auf die Zusagen in seinem Wort. Ihr Lieben, das ist der Weg, den wir alle gehen sollen. Egal, wo wir uns befinden, wenn wir uns in irgendeiner Weise vielleicht entfernt haben, unsere Beziehung zu Gott nicht mehr so eng ist, wenn die Schwierigkeiten unseres Lebens dazu geführt haben, dass wir einfach nicht mehr ganz auf dem gleichen Weg gehen. Das soll eine Ermutigung sein für euch. Ich muss mir das selber sagen. Ich bin auch nicht immun dagegen. Ihr Lieben, das gilt für uns alle. Und der Psalm ist hier so hilfreich und so deutlich. Ob wir ein paar schlechte Tage hatten oder uns über eine längere Zeit hinweg von Gott entfernt haben, der Weg zurück zu Gott ist immer derselbe. Also diese Umkehr, die wir benötigen. Ich möchte es euch einfach nochmal in ein paar Punkten sagen. Es beginnt damit, dass ich erkenne und zugebe, dass ich mich von Gott entfernt habe. Dann bekenne ich Gott meine Wege, vielleicht auch meine Sünde, und bitte ihn um Hilfe. Dann treffe ich die grundlegende Entscheidung, dem Herrn zu folgen, noch bevor ich mich danach fühle. Es ist eine Entscheidung, eine Willensentscheidung. Und dann vertraue ich auf Gott, dass er meine Beziehung zu ihm wiederherstellen wird und mich wiederbeleben wird. Und genau darauf vertraut auch der Psalmist, wenn er sagt, du machst mir das Herz weit. Das heißt, frei von allem, was mich hindert, auf Gottes Wege zu gehen. Und das, was wir uns zuletzt einfach alle selber sagen sollen, in so einer Situation, in jeder Situation eigentlich, belebe mich nach deinem Wort. Gott wird das tun, er möchte das tun. Aber es fordert auch etwas von uns, dass wir uns ihm zuwenden und es auf seinen Wegen tun, nämlich durch sein Wort, nach seinem Wort. Belebe mich nach deinem Wort. Bet mir zum Schluss. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du so ein gnädiger Gott bist. Dass du uns verstehst, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir uns absolut fertig fühlen, wenn die Bedrängnis uns einfach eingeengt hat, wenn wir uns in schwierigen Situationen empfinden. Vater, wenn wir uns auf falsche Wege begeben haben, Vater, wir danken dir dafür, dass wir jederzeit umkehren können zu dir, auf den richtigen Weg. Und dass wir verstehen können, dass du uns eine Verheißung gibst, nämlich dass du uns wiederbeleben wirst nach deinem Wort, auf deine Art und Weise, durch dein Wort und den Heiligen Geist, der in uns wirkt, wenn wir zu dir gehören. Vater, ich danke dir, dass du einfach erkennst, dass wir schwach sind und dass wir Hilfe benötigen, dass wir deine Hilfe benötigen. Vater, und ich danke dir auch dafür, dass du uns einander gegeben hast, damit wir einander ermutigen können, wenn wir Hilfe benötigen, wenn wir uns in so einer Situation befinden, dass wir immer wieder uns ermutigen, auf dich zu schauen, auf unseren Herrn Jesus Christus und dein Wort in uns aufnehmen. Und wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass dein Wort uns beleben wird. Vater, dafür danke ich dir und bitte dich in Jesu Namen. Amen.